Sie hören jetzt eine Sendung des Gemeindehilfsbundes. Wir sind ein bundesweiter gemeinnütziger Verein, der Seelsorge und theologische Orientierung auf biblischer Grundlage im Sinne der Reformation vermittelt. Wenn Ihnen die Sendung gefällt und Sie in Kontakt mit uns treten wollen, freuen wir uns auf einen Anruf oder eine Nachricht per Post, Fax oder E-Mail. Am Ende der Sendung geben wir Ihnen unsere Anschrift, Telefonnummer, Fax, E-Mail-Anschrift sowie unsere Kontonummer bekannt. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören. Es spricht jetzt zu Ihnen Pastor Dr. Joachim Kochlovius.
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Du, meine Seele, singe, ist heute unser Thema. Eine Nachdichtung des 146. Psalms. Wenn man den Psalm auf Hebräisch sich anguckt, dann merkt man, dass er gereimt ist. Und Paul Gerhardt hat ja nun uns auch wunderschöne Reime hinterlassen, die wirklich eingehen und die man behalten kann. Und die schon unzählig vielen Leuten in Notzeiten ihres Lebens geholfen haben. Ich habe nochmal in der Biografie von Paul Gerhardt nachgelesen. Und das ist ja schon fast richtig drollig zu lesen, wie er schon als Schüler in Grimma, er war dort auf der Lateinschule und dort herrschten strenge Regeln und Sitten. Die Schüler waren gezwungen, sich nur auf Latein zu unterhalten. Und wer sich auf Deutsch auch irgendwie in der Pause unterhielt, kriegte sofort ein paar drauf. Solche strenge Sitten herrschten da. Und zum Abschluss dieser Lateinschule hat der Paul Gerhardt auch ein Zeugnis gekriegt. Und er hat sich damals schon als Jugendlicher mit Versen versucht. Und da ist das so schön ausgedrückt. Auf seinem Zeugnis, Paulus Gerardus, so hieß das ja dann auf Lateinisch, bemüht sich auch emsiglich, schöne Verslein zu dichten und die sind in der Tat recht erträglich. Das fand ich so interessant, dass da ein Lehrer diese Verse erträglich nennt. Wir wissen, dass sie nicht nur erträglich sind, sondern dass sie tragfähig sind und dass sie schon vielen Menschen wirklich eine Tragfähigkeit in ihrem Leben vermittelt haben. Alle Hauptaussagen dieses Psalms 146 werden in diesem Lied aufgegriffen. Und wir finden eine klare Struktur und ich sagte, dass der Urtext dieses Liedes ja 10 Strophen umschließt. Und ich will Ihnen mal kurz eine Einführung in die innere Struktur geben, wenn Sie den Text sich einmal nochmal vor Augen stellen. Finden Sie im ersten und im letzten Vers die Aufforderung an den Menschen, Gott zu loben. Und ganz zum Schluss heißt es sogar, es ist billig. Und das ist ja ein altertümlicher Ausdruck. Es ist recht und billig, ja, dass wir Gott loben. Also es ist nichts Besonderes. Das ist eigentlich unsere Normalaufgabe als Menschen. Darum geht es im ersten und im letzten Vers. Dann finden wir in Vers 2 und 3 eine Elegie, könnte man sagen, so ein Trauergesang auf die Vergänglichkeit des Menschen. Und am Vers 4 kommt dann der eigentliche Inhalt zum Tragen. Vers 4 fasst alles zusammen. Warum soll Gott denn überhaupt gelobt werden? Ja, weil er das beste Teil ist, was der Mensch hat, weil er das höchste Gut ist und weil er der schönste Schatz ist. Also das sind die großartigsten Begriffe, die der Paul Gerhardt ja auch in anderen Liedern immer wieder verwendet, um die Einzigartigkeit unseres Gottes darzustellen. Und das stellt er nun nicht einfach in den Raum und behauptet das nicht nur einfach, sondern gibt jetzt die Begründung. Und die werden wir uns dann in der Predigt auch gleich nochmal anhören, ansehen. Es kommen nämlich interessante Gründe, warum Gott das beste Teil ist, warum er der schönste Schatz ist. In Vers 5, 6, 7, 8 und 9a kommen am laufenden Band Gründe. Ich halte das für wichtig und wertvoll, nicht wahr, dass hier nicht einfach Behauptungen aufgestellt werden, sondern dass das auch begründet wird. Und in Vers 9b kommt dann noch eine Eigenschaft Gottes zum Tragen, die Paul Gerhardt eigentlich nie verschweigt, dass er nicht nur der Gott ist, der die Treue hält und der uns viel Gutes tut, sondern dass er eben auch der Gott ist, der grimmig sein kann und zornig ist über diejenigen, die ihn hassen. Das spielt zwar jetzt hier keine Hauptrolle in diesem Lied, aber es wird auch nicht verschwiegen. Und wie gesagt, Vers 10 ist dann noch einmal die Bestätigung von Vers 1. Es ist nur recht und billig, dass wir Menschen diesen hervorragenden, einzigartigen Gott loben. Man könnte dieses ganze Lied eine Anleitung zum Lob Gottes nennen. Wir kennen ja den schönen Spruch, Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Aber wenn man sich mal so klar macht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Lob und Dank, da kommt man schon etwas ins Stottern. Und deswegen sollten wir an dieser Stelle darüber mal kurz nachdenken. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Loben und Danken? Ich halte den Unterschied für wesentlich und wichtig für unser Glaubensleben. Beim Loben geht es immer um die grundsätzlichen und für alle Menschen geltenden Tatsachen, um das Wesen Gottes, um seine Pläne, auch um die Schöpfung, um das, was er will, was er tut und was er tun wird. Ganz unabhängig davon, ob ich selbst persönlich jetzt gerade irgendetwas zu danken habe. Also der Lob oder das Lob, besser gesagt, ist eine grundsätzlichere, eine allgemeinere Form der Anbetung als der Dank. Der Dank bezieht sich immer auf das, was Gott mir persönlich erwiesen hat. Und wir sollten uns eintrainieren in das tägliche Danken. Das will ich jetzt in keiner Weise schmälern. Und man sollte eigentlich jeden Tag beginnen mit einem Dank dafür, dass man noch am Leben ist und dass man von Gott erhalten wird mit allem Guten. Aber das ist in der Tat etwas anderes als das Loben. Gott ist nämlich viel größer als das, was wir von ihm erfahren. Und insoweit und insofern erweitert das Loben unseren Horizont. Es ist interessant, in der Bibel nachzuforschen, wer dort gelobt hat und warum gelobt wurde. Und da stellt man fest, dass 70 Älteste dem Mose zur Seite gegeben wurden und die hatten die Aufgabe, Gott zu loben. Das ist doch interessant. Und dann hatten sie eine zweite Aufgabe, sie sollten auch in den Gerichtsverhandlungen, die der Mose da immer durchzuhalten und durchzuführen hatte, ihm zur Seite stehen. Aber der erste und der wichtigste Dienst war das Gotteslob. Und wenn ich dann so weiter in der Bibel forsche, da finde ich viele Aufforderungen, Gott zu loben. Wir haben gerade den Psalm 146 erwähnt. Aber wir können noch weitergehen. Wir können uns mal die alten Mönchsgesänge anhören, die gregorianischen Gesänge. Ich weiß nicht, ob jemand da etwas informiert ist. Das ist reines Gotteslob. Ja? Das ist kein persönliches Dankwort oder Danklied, sondern das ist Gotteslob. Da erweitert sich die Seele und der Glaube verliert seinen Kirchturmhorizont. Die Passionen von Bach sind Lobpassionen. Ja, oder ja, die Paul-Gerhardt-Lieder sind Loblieder. Wir sollten also aus dem Dank immer wieder auch aussteigen in das Gotteslob hinein und seine Größe, seine Majestät erkennen in der Schöpfung, in seinen Plänen, in seinen, ja, auch Geschichtsdaten. Werde ich nie vergessen, wie Pastor Kemner nach dem Fall der Mauer Gott gerühmt hat für diese Tat. Ja, dass wir da einen Blick gewinnen für das große Handeln Gottes, was über unseren Horizont hinausreicht. Und dann sind wir sozusagen im Lob angekommen. So viel einfach mal als kleine Vorbemerkungen. Wir wollen ja nun in den Text etwas näher einsteigen und ich beginne in der Reihenfolge und will gleich den 1. und 10. Vers zusammenfassen und will uns mal auf die allerersten Worte hinlenken. Ich finde, gerade weil man die nun so oft gehört und gesungen hat, stehen die in der Gefahr, dass man sie gar nicht mehr versteht. Du, meine Seele, singe. Hier wird die Seele aufgefordert zu singen. Warum muss denn die Seele aufgefordert werden zu singen? Ja, weil sie nicht von alleine singt. Wir müssen unsere Seele trainieren. Das steckt dahinter. Was ist denn die Seele? Seele ist das Denken, das Wollen und das Fühlen. Das ist die Seele. Und wenn man die Seele alleine lässt, dann macht die alles andere. Aber die kommt nicht auf die Idee, Gott zu loben. Die beschäftigt sich mit ihrem eigenen Kram. Nicht wahr? So ist es doch. Ja, unsere Anliegen, unsere Sorgen, nächster Krankenhausaufenthalt und so weiter. Bei mir steht auch mal einer an jetzt demnächst. Also das beschäftigt uns und da kommt man so schnell nicht zum Loben. Und deswegen sagt der Paul Gerhard sehr schön, du meine Seele, singe. Wir können unser Denken trainieren, unser Wollen trainieren. Unser Gefühl können wir auch trainieren. Es gibt ja so viele Verstandeschristen, so viele Gefühlschristen, so viele Willenschristen, die haben das noch gar nicht gelernt, dass nicht der Wille und das Gefühl und das Denken uns regieren sollen, sondern dass wir als geistgeführte Menschen unser Denken kontrollieren sollen, unser Fühlen kontrollieren sollen und auch unser Wollen kontrollieren sollen. Also das ist mir sehr wichtig, dass wir hier die richtige Optik gewinnen. Ich habe einen Mann kennengelernt, der hat sich eintrainiert, täglich 400 Leute in seiner Fürbitte vor Gott zu bringen. Täglich 400 Leute. Und jetzt im neuesten Rundbrief von Schwester Gertrud Wehl aus Hamburg, wir sind ja mit ihr eng verbunden, da schreibt sie, die ist ja nun schon weit über 80, dass sie 17 Mal im hohen Alter in Sibirien war. Mit allen Strapazen, die dazugehören. Und schon wieder die nächste Sibirienreise plant. Ja, weil sie sich eintrainiert hat. Ich finde sowas fantastisch. Nicht wahr? Wenn man Menschen, wenn man Christen begegnet, die ihre Seele trainiert haben. Nun, wenn wir weitergehen, dann finden wir, dass Paul Gerhard uns auch noch Anweisungen gibt, wie unser Lob auszusehen hat. Wir sollen schön singen, also schon in der ersten Zeile, nicht wahr? Singe schön. Ich bitte das also jetzt zu bedenken bei den nächsten Versen, dass wir uns um schöne Aussprache und um eine schöne Melodik bemühen. Dann sagt er, wir sollen es herzlich machen, also das Herz soll voll mit dabei sein. Und er sagt, wir sollen es immer machen, solange ich leben werde. Also drei, wie soll ich sagen, Bedingungen eines echten Gotteslobs. Und darüber kann man schon mal ein bisschen nachdenken. Wie ist denn das, wenn wir Gott loben oder wenn wir uns zum Gottesdienst versammeln? Bringen wir da unser Schönstes dar? Oder haben wir das schon weithin vergessen? Also, ich darf mal eine kleine Anmerkung am Rande machen. was mir auffällt, dass viele in Alltagskleidung zum Gottesdienst kommen. Also mit Jeans und allem drum und dran und dass man gar nicht mehr sein Schönstes anzieht. Das ist vielleicht eine Äußerlichkeit. Gut, man möge mich dann nicht drauf festnageln. Aber Äußerlichkeiten drücken immer auch innere Haltungen aus. Oder wie stehen wir vor dem Thron Gottes? Wenn ich dann so oft in die Reihen gucke, dann sitzen sie da lässig, nach hinten gelehnt, mit übergeschlagenen Knien und so wird gebetet. Ich glaube nicht, dass das die schönste Haltung ist. Ja? Paul Gerhardt sagt, schön soll das sein. Also dein Bestes sollst du Gott darbieten. Und deswegen hat sich Paul Gerhardt auch viel Mühe gemacht, schöne Reime uns zu überliefern. Ja, und dann sagt er, herzlich soll das sein. Also dein Herz muss dabei sein. Wir sind gerade in unserem kleinen Bibelkreis bei Amos und da gibt es eine schöne Stelle, wie Gott in Amos 5, Vers 23 seine Ohren zumacht und die Gesänge Israels nicht mehr hören will. Ja, und da heißt es sehr drastisch, tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Das will Gott überhaupt nicht mehr hören. Warum? Weil die mit dem Herzen nicht dabei waren. Sonntags schöne Lieder gesungen und in der Woche haben sie ihre Arbeiter ausgebeutet. Das ist ja das, was dem Amos so sehr am Herzen lag. Ja, dass Christen sich auch um das äußere Wohl der Menschen zu kümmern haben und hier die Menschen nicht wie Sklaven zu behandeln haben. Also da braucht man eigentlich gar keine schönen Lieder mehr zu singen, wenn das Herz fern ist von Gott. Und wenn er sagt, solange ich leben werde, ja, dann bedeutet das ja nichts anderes, als dass wir eben auch in Zeiten, wo wir im Grunde genommen ja, mit Sorgen schwanger gehen oder schon am Verzweifeln sind, trotzdem das Gotteslob nicht vernachlässigen dürfen. Also solange ich leben werde, nicht nur, wenn es uns gut geht, nicht nur, wenn wir hier im Stelllichte versammelt sind, sondern immer eintrainieren. Meine Seele, du bist jetzt dran. Bitte lobe diesen Gott. Und wenn ich dann den Vers 10 noch dazu nehme, dann sagt er, ja, ich bin viel zu wenig. Wir lesen in diesem Jahr, meine Frau und ich, ein Andachtsbuch von Richard Wurmbrand. Erreichbare Höhen heißt das. Und da war gestern eine interessante Andacht, dass die Gottesmänner im Grunde alle sehr bescheiden waren. Und dass Abraham und Mose und Paulus ja, eigentlich von sich selber überhaupt nichts hergemacht haben. Paulus hat sich ja bekanntlich umbenannt. Der hieß ja vorher Saulus. Sie wissen, was Paulus heißt auf Deutsch. Wissen Sie das nicht? Paulus heißt auf Deutsch der Geringe. Er hat sich so getauft, so umbenannt. Er wollte von sich aus überhaupt nichts mehr sein. Alles, was ich bin, das bin ich durch Christus. Und Sie können einen reifen Christen immer daran erkennen, macht er Wind um sich? Ja? Hält er sich für wichtig? Hält er sich für bedeutend? Dann ist es noch nicht so weit her, würde ich sagen, mit seiner geistlichen Reife. Wirklich reife Christen, die machen von sich überhaupt nichts her. Wie hat das so schön gesagt, der Pastor Kemner? Wir sind berufen zu einer geheiligten Natürlichkeit und nicht zu einer unnatürlichen Heiligkeit. Wer mit einem Heiligenschein durch die Gegend läuft, würde ich sagen, vergrault. Vergrault die anderen und das ist ja nun nicht unsere Aufgabe. Und er sagt hier sogar, der Paul Gerhardt, eine welke Blum bin ich. Weiter gar nichts als eine welke Blum. Das ist für so einen genialen Mann eine erstaunliche Aussage. So, wir gehen jetzt in Vers 2 und 3 hinein. Ja, das sind eben diese Verse, die die Vergänglichkeit des Menschseins so erschütternd ausdrücken. Wer wirklich Gott loben will, der muss sich erstmal prüfen, das will der Paul Gerhardt uns hier sagen, welchen Stellenwert Gott überhaupt in seinem Leben hat. Hoffen wir immer noch mehr auf Menschen oder hoffen wir wirklich auf Gott? Ich weiß noch, wie ich 7 Jahre auf Menschen gehofft habe, um an mein Erbgeld heranzukommen. Ja, ich bin Einzelkind und habe ja einiges geerbt, nur ich kam nicht an das Geld heran. Und meine letzte Hoffnung, wenigstens eine Erbentschädigung zu kriegen, war Franz Josef Strauß. Ja, und da habe ich einen persönlichen Brief an den damaligen Ministerpräsidenten von Bayern geschrieben. Er soll sich doch bitte darum kümmern, dass ich an mein Erbgeld herankomme. Denn ich war im Westen und meine Eltern ja, im Osten, in der DDR. Und als mein Vater verstarb, da ja, war es eben so, dass ich keine Chance mehr sah. Aber gehofft habe ich eigentlich nur auf Menschen. Ich habe Freunde gefragt und alle möglichen und manche Ratschläge befolgt und 7 Jahre nichts erreicht. Erst in dem Moment, als ich dann den inneren Schnitt vollzog und gebetet habe und gesagt habe, Herr, ich renne jetzt diesem Geld nicht mehr hinterher. Ich gebe dir die Regie, nachdem ich fast meine Mutter ins Grab gebracht hatte, wegen dieser blöden Erbgeschichte. Erst dann hat sich Gott bewegen lassen. Aber die 7 Jahre vorher, die waren vergeblich. Auf Menschen gehofft und nichts erreicht. Oder wenn ich den ganzen Kommunismus und Sozialismus sehe, das ist doch eine einzige Hoffnung auf den Menschen. Ob das nun ein roter oder ein brauner Sozialismus ist, sie alle haben auf Menschen gehofft. Und ich muss gestehen, ich selber bin auch nicht frei davon, gerade im Politischen, immer wieder auf Menschen zu hoffen. Ich dachte auch in der ersten Zeit nach der Katastrophe da in New York, dass der Bush hier ein bisschen mehr Ordnung in das Weltgeschehen hineinbringen könnte. Aber ich bin sehr kuriert davon, muss ich gestehen. Mittlerweile glaube ich es nicht mehr. Ja, ist auch eine falsche Hoffnung. Also Menschen auf Menschen zu hoffen, bringt tatsächlich nichts. Oder wie viele gehen in die Ehe, in der Hoffnung hinein, der andere, der Ehepartner, würde ihnen Glück und Freude, Geborgenheit und alles Schöne, was man sich so erträumt, geben können. Und wie viele sind enttäuscht. Wir führen ja viele Eheseminare durch und meine Frau, die sagt dann öfters mal, das war für sie selber ein neuer Einstieg in unsere Ehe, als sie das kapiert hat, dass ich ihr das gar nicht geben kann, was sie immer von mir gewollt hat, dass sie das direkt von Gott erbitten muss. Wer bin ich denn, dass ich Glückslieferant sein könnte? Nie und nimmer. Also da muss man sich sehr auf den Teppich der Tatsachen herunterholen. Und diese zwei Verse, die können wirklich dazu dienen. Man muss es ja nicht ganz so krass sagen wie Paul Gerhardt, dass ich Erde bin und Kot. Aber so in der Richtung sollte man sich schon einschätzen. So, aber damit sind wir gleich beim zentralen Vers. Das ist der vierte Vers, die vierte Strophe. Hier lässt Paul Gerhardt die Katze aus dem Sack. Hier wird nun Gott wirklich in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Und hier wird Gott gelobt und gerühmt mit den schönsten und kräftigsten Ausdrücken. Im Psalm 146, 5 heißt der Ausgangsvers: Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Und Paul Gerhardt macht daraus jetzt diese wunderbaren Vokabeln. Also er ist das beste Teil und er ist das höchste Gut und er ist der schönste Schatz, den man sich nur denken kann. Vielleicht haben Sie verfolgt, dass der Dalai Lama jetzt in Hamburg war und dass wieder Tausende dahin gepilgert sind. Und ich habe mir so manches Mal etwas näher angesehen, was er da von sich gegeben hat. Und ich muss sagen, es sind tatsächlich schlichtweg nur Allgemeinplätze. Allgemeinplätze. Wenn ein anderer die sagte, da würde man darüber lachen. Aber nein, weil es der Dalai Lama sagt, ja, der sich selbst Ozean der Weisheit nennt, da hängen die alle an seinen Ohren. Schauen Sie sich mal an, was er so sagt. Wenn wir den inneren Werten mehr Beachtung schenken, werden wir auch glücklicher sein. Wenn wir Mitgefühl im Herzen tragen, wirkt sich das gut auf unsere Psyche aus. Ja. Das sind doch nun Allerweltsweisheiten, ja, die man sich an den Füßen schon abgelaufen hat. Und das verkauft uns hier nun ein gottloser Buddhist. Sie wissen, dass der Buddhismus gottlos sein will. Ja, der Buddhismus kennt keinen Gott, ausdrücklich. Ja, und die Menschen hängen an seinen Lippen. Wenn ich das auf mich wirken lasse, was er hier sagt, dann kommt bei mir sofort die Frage, ja bitte, wer gibt mir denn die Kraft dazu, die inneren Werte zu entdecken? Wer gibt mir denn die Kraft dazu, Mitgefühl für die geschundene Kreatur zu haben? Habe ich das etwa in mir? Den möchte ich noch kennenlernen, der das alles in sich trägt. Aber die Menschen glauben es und der Dalai Lama scheint es auch zu glauben. Das haben wir doch nur von Gott, was wir an echten inneren Werten überhaupt haben. Und deswegen, glaube ich, wollen wir hier in diese Paul-Gerhardt-Vision einsteigen. Wir haben den wahren Gott im Gott Israels entdeckt. Und damit haben wir das Beste, was es gibt. Und den höchsten Wert und den wunderbarsten Schatz. Und was man noch hinzufügen könnte, dieser Schatz ist lebendig. Der liegt nicht irgendwo rum, sondern das ist eine Person. Dieser Schatz verbraucht sich nicht. Schätze haben so im Allgemeinen ja, die Angewohnheit, dass sie sich verbrauchen, wenn man sie eben verwendet. Dieser Schatz ist völlig kostenlos. Und dieser Schatz, der wohnt in mir, der lebendige Gott. Johannes 14, 23, nimmt Wohnung durch den Heiligen Geist in mir. Was will ich eigentlich noch mehr? Also an diesen Gott wollen wir glauben. Irgendwo habe ich mal so ein kleines Gleichnis gelesen. Da ist ein Mensch in die Grube gefallen. Und da kommt Buddha vorbei und guckt so runter und sieht den da unten in der Grube liegen. Und dann sagt er zu dem, ja, du musst jetzt ganz in dich gehen und du musst allen deinen Wünschen absterben und dann wirst du innerlich frei. Und dann geht er weiter. Und dann kommt Mohammed und der guckt auch runter in die Grube, wo der da hängt. Und er sagt, ja, der unerforschliche Ratschluss Allahs hat dich da unten angesiedelt. Du musst die Fügung des unergründlichen Rates Gottes, also Allahs, akzeptieren. Und geht weiter. Und dann kommt Jesus, springt selber runter in die Grube und holt ihn raus. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Und Blaise Pascal, der große Physiker und Mathematiker, 1623 bis 62 gelebt, schon vor vielen, vielen Jahren, der sagte, jeden Tag preise ich meinen Erlöser, der aus einem Menschen voll von Schwäche, Elend, Begierden, voll von Stolz und Ehrgeiz einen Menschen gemacht hat, der durch die Kraft der Gnade Gottes von diesen Übeln erlöst ist. Ihm gebührt die Ehre, denn ich selber bin nichts als Elend und Irrtum. Das sagt Blaise Pascal. Und das passt genau in den Zusammenhang hinein. Ja, der größte Schatz, das Schönste, was wir haben, ist der lebendige Gott. Und das wird jetzt begründet. Und da gucken wir uns auch nochmal die Begründungen an. Ab Vers 5 kommt nun eine Begründung nach der anderen. Und wem die erste nicht einleuchtet, na gut, der soll sich eben die zweite angucken. Und wem die zweite nicht einleuchtet, der soll die dritte angucken. Irgendetwas muss uns doch einleuchten. Denn das sind alles gute, tragfähige Argumente. Und wenn ich recht zähle, gibt der Paul Gerhardt hier vier gute Gründe an. Vier gute Gründe, weswegen Gott nun wirklich der Beste und das Beste ist. Erstens, er hat eine unermessliche Kraft. Zweitens, er ist absolut treu. Drittens, Er hilft gerne all denen, die Hilfe brauchen. Und viertens, er ist liebevoll und fürsorglich. Und diese wunderbaren Gründe, die gucken wir uns jetzt noch ein bisschen näher an. Erstens also die Kraft Gottes. Ich bin jetzt in der fünften Strophe. Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht. Ja, und jetzt fordert er uns auf, mal wieder in den Himmel zu gucken, jetzt in den Sommernächten, wenn es mal ausnahmsweise klar sein sollte am Himmel, dann sollte man mal wieder die Sternenpracht auf sich wirken lassen. Aber wem das so anstrengend ist, der kann ja auch mal das, was ihn so täglich umgibt, sich näher angucken und findet da auch Dokumente der Kraft Gottes. Ich erinnere mich noch an einige Freizeiten, die wir im Tessin früher gehalten haben, wie in den Sommermonaten kleine Bambustriebe durch Asphaltstraßen hindurchwuchsen. Und ich gestaunt habe über diese Kraft, die in solchen kleinen Trieben stecken muss. Jetzt habe ich gelesen vom Bombardierkäfer. Haben Sie schon mal was gehört vom Bombardierkäfer? Das ist ein Ding. Ja? Ein kleiner Käfer, der ist 10 mm groß, trägt in seinem Hinterleib drei kleine Kammern. Man muss sich das alles mal so, ja, millimeterweise vorstellen. Trägt der drei kleine Kammern. In zwei Kammern werden chemische Produkte gebildet, nämlich Hydrochinon und Wasserstoffperoxid. Und wenn ein solcher Käfer angegriffen wird, jetzt muss man sich das mal richtig vor Augen stellen, strömen diese beiden Substanzen, die in diesen beiden Kammern gebildet werden, in eine gepanzerte dritte Kammer hinein und werden auf Befehl des Käfers geöffnet und treten explosionsartig mit 100 Grad Celsius heraus, sodass dieser kleine Winzling selbst Vögel und Schlangen und Reptilien in die Flucht treibt. Das ist doch ein Ding. Im Bruchteil einer Sekunde wird dieses Gemisch auf 100 Grad Celsius erhitzt. Ja, also ich staune, wenn ich solche Wunder Gottes sehe. Ich staune einfach, wenn die Kraft Gottes in diesen kleinen Lebewesen zur Geltung kommt. Ja bitte, dann wird doch diese Kraft auch uns tragen können. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Also die Kraft Gottes verdient den Ruhm und das Lob. Zweitens, die Treue Gottes. Gott hält sein Wort mit Freuden. Jetzt hatten wir ein Eheseminar in München und da schrieb uns jetzt ein Teilnehmer. Und ich will mal ein paar Sätze zitieren. Wie wir Männer so mal sind, dachte auch ich, solch ein Seminar nicht nötig zu haben. Aber schaden kann es ja auch nichts. Jetzt im Nachhinein bin ich meiner Frau unendlich dankbar. Denn viele kleine und große Details in unserer Ehe lagen unter einem Schatten. Ich habe noch nie so viel gekämpft, geweint und gebetet wie nach diesem Seminar. Ich war drauf und dran, meine Ehe in die Tonne zu hauen. Das ist auch ein interessanter Ausdruck, kannte ich noch gar nicht. In die Tonne zu hauen, denn die Verletzungen waren größer, als ich es mir früher je vorgestellt hatte. Aber Gott hat die Notbremse gezogen. Und wir beide haben alles unserem Herrn anvertraut. Wir haben jetzt unseren Ehebund nach Gottes Wort erneuert und ich habe meine Verantwortung für meine Familie neu erkannt. Es geht jetzt ein enormer Ruck durch meine Familie. Meine Frau ist das schönste und beste Geschenk, das ich je bekommen habe, schreibt dieser Mann. Ist das nicht eine Freude? Ja, wenn einer das entdeckt, dass das Wort Gottes tragfähig ist, und auf das Wort Gottes hin seine Ehe erneuert. Gott hält sein Wort mit Freuden, kann man dazu nur sagen. Und er gönnt denen Gutes, die in seiner Treue bleiben. So ist es ja hier ausgedrückt in Strophe 6. Also, ein zweiter Grund, Gott zu loben. Ein dritter Grund, die Hilfe Gottes. Die Hilfe Gottes in Vers 7. Also, hier werden verschiedene Notsituationen geschildert oder zumindest angedeutet. Todesnot, Hungersnot, Gefangenschaften werden aufgelistet und immer wird gesagt, ja bitte, hier ist Gott noch nicht am Ende. Auch da kann er dir beistehen. Paul Gerhards Frau ist ja ziemlich früh gestorben. Ich denke, das wissen alle. Ich glaube, im Alter von 47 Jahren schon. Übrigens im selben Jahr, als er da seinen Dienst in Berlin quittieren musste und eigentlich vor dem Nichts stand. Das waren also zwei Schläge in einem Jahr, die dieser Mann da zu verkraften hatte. Und die Frau, das ist überliefert, ist mit einem einzigen Satz dann gestorben, auch als gläubige Frau, und hat also nur gesagt, wir sehen uns im Himmel wieder. Also im Glauben gestorben und getröstet. Ein Beispiel dafür, dass Gott auch in Todesnot zu erretten versteht. Und wenn ich an die Hungersnöte denke, dann fällt mir immer die Corrie ten Boom ein, ja, die im KZ ein Wunder erlebt hat und so ein kleines Vitaminfläschchen hatte, das einfach auf wunderbare Weise nicht leer geworden ist. Erzählt sie, ja. Und dass sie mit diesem kleinen Vitaminfläschchen vielen Menschen, die also sonst eben elendiglich gestorben wären, mit einem Tropfen wieder auf die Beine helfen konnte. Also Gott hat viele Wege, auch in extremen Situationen zu helfen. Oder um noch das Letzte zu nehmen, wenn ich sehe, wie die Gefangenschaften in der Apostelgeschichte von Gott bewältigt worden sind, da muss ich auch staunen, dass da ein Engel kommt und Gefängnistüren aufschließt. Ich muss sagen, da hat mir der Professor Gitt geholfen. Ich konnte damit lange Jahre nichts anfangen. Ja? Wenn ein Gefängnis bewacht ist von Wächtern und Gefangene angekettet sind mit geschmiedeten Ketten und die Bibel behauptet, dass diese Leute einfach in der Nacht befreit wurden, dann ist das, war das für mich immer, muss ich sagen, fast eine Anfechtung. Ja? Ich konnte mir das nicht denken und vorstellen. Und Professor Gitt sagte in einem Vortrag über die Wunder Gottes, ja, man muss sich hier nicht so zermartern. Gott hat einfach eingegriffen in die dritte Dimension und hat die Apostel in die vierte Dimension versetzt. Und dann hat er sie wieder in die dritte zurückversetzt. Und in der vierten Dimension, ja bitteschön, da gelten andere Gesetze. Da gelten nicht die Naturgesetze. Das ist doch für Gott eine Kleinigkeit, uns aus der dritten Dimension rauszuholen. Und nachdem der Professor Gitt mir das so schön erläutert hat, muss ich sagen, kann ich das voll und ganz auch annehmen. Also, im Grunde bin ich jetzt schon bei Strophe 8 gelandet, wo Paul Gerhard sagt, dass die Blinden Klarheit kriegen. Ja, man ist auch als Christ oft noch sehr blind, ja, und kann einfach das und das jene oder irgendein Zeugnis oder irgendeine biblische Wahrheit nicht akzeptieren, weil uns der Durchblick fehlt, weil uns die innere Erleuchtung fehlt. Und darauf dann hoffen zu dürfen, ja Gott, du gibst mir auch darin noch Erleuchtung, ist eine schöne Sache. Und dann ist hier noch von der Niedergeschlagenheit die Rede. Da denke ich immer an Elia, nicht wahr, der so niedergeschlagen war, dass er sterben wollte. Als er in der Verfolgungszeit durch Isebel da stand, kann man sich ja vorstellen, nicht wahr? Ganz alleine, obwohl er gar nicht alleine war. Es waren ja 7000 andere, die auch noch glaubten, nur die kannte er nicht. Und dann zu fliehen vor den Häschern der Königin, das war keine einfache Lage. Und wie Gott dann ihn wieder aufgerichtet hat und da ein paar Raben geschickt hat und dann ging es ihm wieder besser. Und dann ist schließlich in Vers 9 noch von den Witwen und Waisen die Rede. Alles auch nachempfunden aus dem Psalm 146. Und da kann jeder mal nachdenken, ob er Witwen kennt, die mit Gottes Hilfe stabile Persönlichkeiten geworden sind. Also ich kenne solche Witwen, muss ich sagen. Ja, kenne eine solche Witwe in Hamburg, die jahrelang einen Kassettendienst aufgebaut hat mit 2000 Kassetten. Und die Leute, ja, mit denen sie, oder die sie mit diesen Kassetten versorgt hat, dann auch immer wieder seelsorgerlich angesprochen hat. Nun, was hat dir das zu sagen? Wie fandest du das? Muss man sich mal vorstellen, nicht wahr? 2000 Kassetten im Umlauf zu halten und die Menschen im Blick zu behalten und für sie zu beten. Oder ich kenne eine andere Frau, die wohnt in Trestedt, auch eine Witwe, die seit vielen Jahren Missionstage in ihrem Haus veranstaltet. Eine ganz gesegnete Tätigkeit. Ja, die haben nicht Trübsal geblasen, diese Frauen, sondern die haben ihren neuen Lebensabschnitt mit Gottes Hilfe bewältigt und haben zur Ehre Gottes viel Gutes tun können. Gott gab ihnen Halt und Durchsetzungskraft. So, und damit sind wir durch. Es kommt, das will ich nicht verschweigen, am Ende des 9. Verses noch der ernste Hinweis auf den Grimm Gottes. Die aber, die ihn hassen, bezahlet er mit Grimm. Das ist nachempfunden dem 9. Vers im Psalm 146. Die Gottlosen führt er in die Irre. Dazu möchte ich abschließend doch noch ein paar Sätze sagen. Ein gottloses Leben kann lange währen, kann erfolgreich sein, kann gesund sein, kann mit vielen Kindern gesegnet sein und kann erfolgreich sein in wirtschaftlicher Hinsicht und kann am Ziel des Lebens vorbeigehen. In die Irre, in die Irre. Es kommt nicht zum Ziel. Der Gottlose verläuft sich. Das ist wie, ja, wie es uns einmal ging in den Alpen. Ja? Wenn plötzlich in den Bergen dann alles schwarz und dunkel wird und unvorhergesehenerweise ein Wolkenbruch kommt und man nicht mehr weiß, wo man ist und man echt verlaufen ist. So ist das mit den Gottlosen. Sie kommen nicht zum Ziel. Sie landen im Zorngericht Gottes. Davor möge uns Gott alle wirklich bewahren. Den Gott Jakobs zu loben, schön zu loben, herzlich zu loben, immer zu loben, das ist recht und billig. Jedoch, weil ich gehöre, gen Zion in sein Zelt, ist billig, dass ich mehre, sein Gott, sein Lob vor aller Welt. Das wollen wir uns zum Schluss gesagt sein lassen. Das ist keine besondere Leistung, wenn wir uns angewöhnen, täglich Gott zu loben. Das ist das Mindeste, wozu wir Menschen auf dieser Welt sind, diesem unendlich liebevollen und mächtigen Gott, unser schwaches Lob darzubringen.
Es sprach zu Ihnen Pastor Dr. Joachim Kochlovius zum Thema Du meine Seele singe. Sie hörten eine Sendung des Gemeindehilfsbundes. Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie Fragen oder persönliche Anliegen haben. Die Anschrift unserer Geschäftsstelle lautet Lerchenweg 3 29664 Walsrode. Unsere Telefonnummer ist 05161 911 330. Unsere Faxnummer 05161 911 332. Die E-Mail-Anschrift lautet info@gemeindehilfsbund.de. Unsere Internetseite finden Sie unter www.gemeindehilfsbund.de. Gern senden wir Ihnen Informationen über unsere Arbeit zu. Da wir ein Glaubenswerk sind, das auf Spendenbasis arbeitet, freuen wir uns über jeden, der für die Arbeit des Gemeindehilfsbundes betet und sie finanziell fördert. Unsere Kontonummer lautet 5051909. Die Bankverbindung Kreissparkasse Walsrode. Bankleitzahl 2515275. Gottes Segen mit Ihnen bis zur nächsten Sendung des Gemeindehilfsbundes.